und zeigt ganz klar, warum es wirklich zur Dekonstruktion geworden ist, gekommen ist. Und was ist alles politisch eigentlich bedeutet? Er sagt, eine Revolution ist unumgänglich. Und zwar nicht, dass es nicht wünschenswert wäre und so weiter, sondern eine Revolution als politische Aktion ist grundsätzlich unmöglich. Warum? Weil, und da kommt eine Überlegung, die in vielen Hinsichten interessant ist. Nämlich, Derrida sagt, die ist unmöglich, weil eine Revolution, das heißt die Abschaffung des Rechts mit dem Ziel der Wiedereinführung des Rechts. Und ich möchte, dass Sie das wirklich nicht vergessen, wie die Revolution hier verstanden wird. Da komme ich zurück. Das heißt, die Pause, ja, die Abschaffung des Rechts der existierenden, ganz existierenden Staat und die Gründung eines neuen Rechts, eines neuen Gesetzes. Das ist die Pause, die absolute Pause. Diese absolute Pause, die ist, das ist die Revolution. Ja, das ist die Definition der Revolution. Diese Pause ist nicht möglich, und zwar strukturell nicht möglich, weil, wenn ich jetzt das alte Recht abschaffe und das neue Recht einführe, ich weiß, was das Recht ist, ich weiß, was das Gesetz ist, ich weiß, was ich abschaffe, ich weiß, was ich an dieser Stelle einführe. Und das bedeutet das. Das bedeutet Folgendes. Erstens. Dieser Punkt, revolutionäre Punkt, an dem alles endet und alles beginnt, löst sich auf in einer, wie gesagt, Derrida sagt, Rhetorik, und das sagt der Punkt von De Manuel, nicht wahr? Rhetorik des Rechts, Rhetorik des Gesetzes, Rhetorik der Sprache. In einem System von Metaphern, Metonymien, Analogien und Substitutionen. Ja, das heißt, nicht alles endet und alles beginnt, sondern wieder das Recht beginnt, wieder das Gesetz beginnt. Statt einem Gesetz gibt es ein anderes Gesetz, das entweder so ähnlich ist, aber unterschiedlich, oder entgegengesetzt ist, aber doch immer noch ein Recht und so weiter. Das heißt, wenn ich etwas abschaffe und etwas einsetze, bleiben unzählige Kontinuitäten da, bleiben unzählige Verbindungslinien da, die alle rhetorische Natur sind. Und was heißt rhetorische Natur? Das heißt substitutive Natur. Das heißt, ich sage, statt A nehme ich B, statt X nehme ich Y, weil B so ist wie A, aber Y anders ist als X und so weiter. Und das ist im Grunde die Rhetorik. Ja? Das sind alle möglichen Operationen des Vergleichs, die mir die Möglichkeit geben, überhaupt eine Substitution zu vollziehen. Und das bedeutet also, dass ich nicht mit einem Nullpunkt zu tun habe, an dem ich Entscheidungen treffen kann, wo ich mich als Objekt situieren kann und so weiter, sondern ich bin unterworfen, und zwar wesentlich der Rhetorik der Substitution selbst. Ja? Und das bedeutet, dass es weder eine Revolution sein kann, noch ein revolutionäres Subjekt sein kann. Das heißt, es kann nicht eine Lage geschaffen werden, in der ein Subjekt Entscheidungen trifft, die wirklich von Punkt Null ausgehen. Sondern das Subjekt bleibt im Geflecht der rhetorischen Beziehungen. Er kann einen Weg nehmen, kann einen anderen Weg nehmen, aber alle diese Wege sind da. Das ist nicht nur ein Punkt, sondern es ist ein kompliziertes Plan, komplizierter Plan, komplizierter Plan. Bei unterschiedlichen Wegen. Und in diesem Sinne ist das, was Derrida sagt, sagen wir, in einem tiefen Sinne kontrarevolutionär. Es ist nicht im Sinne kontrarevolutionär, dass man sozusagen aus einigen oder anderen Gründen die Revolution ablehnt, sondern es ist antirevolutionär in dem Sinne, dass er die Revolution für ein, sagen wir, ontologisches Irrtum. Für einen ontologischen Irrtum, weil so etwas wie eine Revolution ist ontologisch nicht möglich. Es fehlen transzendentale Bedingungen, sagen wir so, dafür, dass so etwas denkbar ist. Das ist der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2 besteht darin, dass es illusionär ist zu glauben, das Gesetz, das ich jetzt einführe, ist nicht legitimierbar. Und sozusagen der Derrida beschwört auch Kafka hier, und auch vergleicht Kafka mit Benjamin und sagt, es gibt so eine Lage mit dem Gesetz, das ist so diese gesetzfreie Zone, indem ich sage, oder sagen wir so, indem mir gesagt wird, das Gesetz ist nicht mehr da, man muss nach dem Gesetz suchen. Und plötzlich weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja? Ich kann dieses Gesetz nicht ableiten, auf der anderen Seite, ich kann dieses Gesetz nicht gründen. Ich stehe sozusagen paralysiert in diese Nische, ich stehe paralysiert in diese Pause. Wir haben also zwei Situationen, zwei mögliche Beschreibungen von diesem Zwischenraum. Ja? Eine Beschreibung ist eine positiv-revolutionäre. Das revolutionäre Subjekt etabliert sich in diese Lücke und schafft ein neues Gesetz. Es gibt aber auch eine sozusagen enttäuschte Beschreibung von Zitron Kafka. Das Subjekt verliert sich in diesem schalen Raum und weiß nicht wohin. Ja, und sucht nach dem Gesetz, aber findet das Gesetz nicht und ist sozusagen verloren, geht zugrunde. Also beide Beschreibungen. Und beide Beschreibungen sozusagen eigentlich sind falsch. Also nicht gültig, weil diese Zone sich eigentlich nicht einstellt. Also erstens wegen dieser Rhetorik und zweitens, weil es falsch zu denken ist, dass das neue Gesetz sich nicht legitimiert, sondern das neue Gesetz legitimiert sich immer, und zwar aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich ja ein neues Gesetz einführe, dann meine ich, es wird so in der Zukunft besser sein. Das heißt, ich habe eine Vision der Zukunft, die für mich als Legitimierung gilt für die Ableitung meiner Staatsgründung. Ja, zum Beispiel, ich bin ein Volk, das sozusagen unterdrückt ist. Und ich organisiere eine Revolution und kreiere durch Krieg oder revolutionären Krieg meinen eigenen Staat. Und ich sage, dieses Gesetz möchte ich zu Geltung bringen, möchte ich so formulieren, weil ich meine, es wird so zur Zukunft besser. Es ist manchmal so wirklich besser, es ist manchmal schlechter. Ab und zu funktioniert es so, ab und zu funktioniert es nicht. Aber so ist es mit jeder Legitimation überhaupt. Ja, das heißt, die Möglichkeit, dass ich mich täuschen kann oder irren kann, indem ich ein Gesetz einführe, aber es stellt sich heraus, das Gesetz ist nicht gut eigentlich, zeigt schon, dass Legitimationsgrundlage da ist. Ja. Es gibt auch nicht nur die Möglichkeit, das Gesetz zu legitimieren aus der Perspektive der Vergangenheit, es gibt die Möglichkeit, die zu legitimieren aus der Perspektive der Zukunft. Und diese Legitimation funktioniert, wie der Derrida sagt, als Versprechen. Und das deutsche Wort versprechen, das er immer wieder benutzt, gibt ja wieder ganz genau, was er meint. Auf der einen Seite, das ist Promesse, ja, das ist Französisch, das ist ja Verheißung dessen, was kommt. Auf der anderen Seite ist das Versprechen, also man sagt eigentlich nicht das, was man meint. Und beides ist da, das heißt, es ist Versprechen in einem anderen Sinne, Versprechen in einem anderen Sinne, gleichzeitig. Und wenn ich aber sage, das Gesetz muss ich legitimieren aus der Zukunft, was meine ich? Ich meine, dass dieses Gesetz hält ja irgendwie eine Weile, sagen wir, so viele Jahre in der Zukunft. Und es wird sich schon zeigen, ob dieses Gesetz gut ist oder schlecht. Und das bedeutet nichts anderes, als sich das rechtsbegründete Gewalt von einer rechtserhaltenden Gewalt ableiten. Und das ist eigentlich der Punkt, an den LDE da kommen will. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das geltende Gesetz korrumpiert wird durch die Anwendung, sondern Begründung wird korrumpiert durch das Versprechen. Ich bin nicht fähig, ein unkorrumpiertes Gesetz zu verkünden, das heißt als Gesetz, das seine Begründung nur in sich selbst hat, weil ich damit etwas verspreche und mit diesem Versprechen dieses Gesetz untergrabe. Ich untergrabe dieses Gesetz in dem Sinne, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, du hast dieses Gesetz eingeführt, aber dieses Gesetz ist nicht gut. Warum ja eigentlich? Ein unkorrumpierbares, absolutes Gesetz könnte eigentlich nicht auf diese Weise in Zweifel gezogen werden. Das bedeutet, dass irgendwie ist das unterschwellig ein Versprechen da, die, wenn sie nicht eingelöst werden, auch angeklagt werden kann. Und man kann sagen, lieber ändere dein Gesetz. Das bedeutet, dass ich hier auf eine paradoxale Weise dass die Gesetzbegründung von der Gesetzerhaltung ableite. Und so wird sozusagen das Gesetz, aber auch die Gewalt, das ist der Punkt, die Gewalt auf beiden Seiten korrumpiert. Auf der einen Seite ist die reine rechtsbegründete Gewalt nicht möglich, auf der anderen Seite ist eine rechtserhaltende Gewalt auch nicht möglich. Wir haben also eine von Anfang an korrumpierte Lage, und das bedeutet für Derrida, er sagt, das Gesetz ist immer Ruine. Er benutzt dabei den Ausdruck, dass sozusagen das Benjamin auch benutzt, wenn er sagt, das Gesetz ist morsch. Das Gesetz ist immer morsch, das Gesetz ist immer Ruine, das Gesetz ist immer zerfallen, das Gesetz ist immer korrumpiert, immer rotten. Und deswegen lieben wir es auch. Ja? Ich sag, wir lieben die Ruinen. Eigentlich lieben wir nichts Verkommenes, wir lieben die Ruinen. Also das Gesetz ist nur zu ertragen, weil es korrumpiert, in sich zerfallen, ruinös, eigentlich ineffizient ist. Ja. Und das ist ja für Derrida der Punkt, wo er die Dekonstruktion von Benjamin unterscheiden will. Nachdem er zum Abschluss kommt und das noch einmal wiederholt und präzisiert, kommt er auf das eigentliche Thema zurück, auf den Holocaust, und fragt sich, wie er eigentlich wäre Holocaust zu erklären aus der Perspektive von Benjamin. Und er kommt zum Schluss, der sicherlich absolut richtig ist, dass aus der Perspektive von Benjamin ist der Holocaust nur zu bejahen. Als eine unmittelbare Manifestation der göttlichen Gewalt, alles vernichtenden göttlichen Gewalt. authentizisiert also wiederum diese göttliche Gewalt, das heißt die reine Gewalt, die nichts begründet oder nichts hervorbringt, sondern alles vernichtet, haben darüber gesprochen. Und da Holocaust als Manifestation dieser Gewalt zu denken wäre, eigentlich ist diese Schrift von Benjamin, wenn man will, eine Bejahung des Holocaustes. Und das ist ja für uns, sagt er, unannehmbar. Das, obwohl er sehr, sozusagen sehr vorsichtig ist und sagt, aber Holocaust zu verstehen als Entsöhnung und unentzifferbare Signatur eines gerechten und gewaltsamen göttlichen Zorns, das versetzt uns in Angst und Schrecken. Und dann sagt er am Ende, und das ist der Unterschied zwischen Zerstörung, zwischen unserer Dekonstruktion und eurer, also Benjaminschen und Heideggerschen, Benjaminschen Zerstörung und Heideggersche Destruktion, dass das Denken des, der Dekonstruktion ist sozusagen eine gespenstische, ein gespenstisches Überleben im Korrumpierten ist. Ja, sozusagen, wenn Heidegger und Benjamin eine reine Verschwendung, eine reine Vernichtung, eine reine Verschwendung, eine reine Schenkung, eine reine Gewalt bestören, die den Tod, die den sozusagen sofortigen und unmittelbaren Tod bringt, dann ist die Dekonstruktion auch Dekonstruktion der Grenze zwischen dieser reinen Gewalt und Nichtgewalt und dieses gespenstische Überleben im Korrumpierten, in Ruine. Sozusagen Ruine und Gespenst ist besser als tot zu sein. Ja? Und dass wir nicht lebendig sein können, dann zumindest als Gespenster und im Gesetz als Ruine, im Morschen und Korrumpierten, können wir doch überleben. Und auf diese Weise schützen wir sozusagen das Überleben. Und indem wir das Überleben schützen, sozusagen glänzen wir von. Von dem Denken, protofaschistischen, protonationalistischen Denken, das heißt vom Denken von Benjamin und Heidegger ab. Nun, die Versuchung, ja.
Ich würde jetzt fragen, ich weiß ja genau, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn der Holocaust begrüßt wird, weil Realität und Gewalt eigentlich identisch sind, dann wäre es auch eigentlich egal, was passiert, dann wird da alles begrüßt. Und dann speziell. Also das ist ja keine Hervorhebung.
Nee, das ist keine Hervorhebung, sondern.
Also kein qualitativer Unterschied.
Kein qualitativer Unterschied überhaupt. Holocaust ist nur ein Beispiel. Sicherlich genommen, einer sagen wir, eine gewissermaßen selbstlaufenden Vernichtungsmaschine. Das heißt, bei der Holocaust ist es so, dass man zumindest der Eindruck hat, dass diese Maschine sich irgendwie verselbstständigt hat. Das heißt, wenn ich töte, wenn ich Krieg führe, wenn ich die grausamsten Dinge tun, zum Beispiel stalinistische Terror, ja, zur Vernichtung des ideologischen Feindes. Man kann sagen, das ist eine absolut sozusagen grausame Vernichtungsmaschine. Trotzdem, sie war irgendwie rational. Sie war in dem Sinne rational, dass es tatsächlich die vermuteten Feinde, die waren nicht die richtigen Feinde, sondern das war alles im Original, aber sie hat zumindest diejenigen verfolgt, von denen sie gemeint hat, die sind die Feinde, die haben sie bekämpft. Ja, das Eigentümliche am Holocaust ist, dass immer wieder der Verdacht aufkommt oder das Gefühl aufkommt, wenn man sich damit beschäftigt. Es handelt sich um eine Tätigkeit, die ihre Zwecke verloren hat irgendwann. Es war niemandem eigentlich klar, wozu der Holocaust eigentlich dienen sollte. Ja, weil Holocaust war begonnen an dem Augenblick, an dem die nationalsozialistische Führung, vor allem Hitler selbst, zum Schluss gekommen ist, dass das Deutsche den Krieg verloren hat. Man hat das früher nicht gemacht, weil die unglaublichen Mittel, die dafür verwendet werden, technische Mittel, Transportmittel, Menschen, Organisationsmittel, staatliche Mittel und so weiter, so gewaltig waren, dass sie praktisch die Kriegsmaschine Deutschlands weitgehend gelähmt war. Also Holocaust war nur möglich unter dem Verzicht auf jede Hoffnung auf den militärischen Sieg. Deswegen, bis diese Hoffnung noch da war, war die Maschine noch nicht sozusagen. Das heißt, der Krieg war verloren, das Ziel war nicht klar. Und es war auch klar, dass es nicht alle Juden umgebracht werden können, also in den besetzten Gebieten. Das heißt, die Ausrottung der jüdischen Rasse, ja, die offiziell sozusagen das Ziel war, war auch sozusagen für niemanden zu glauben. Und so entsteht der Historiker, und warum ist das sozusagen Holocaust so ein faszinierendes Thema, so ein Geheimnis? Ja? Weil im Grunde ist hier von einer Vorgang die Rede, der sogar in der grausamsten Logik der Macht nicht wirklich zu unterbringen ist oder zu rechtfertigen ist. Irgendwie widerspricht es allem, was wir uns vorstellen, unter sogar einer sehr grausamen, aber doch einer Logik. Irgendwie klappt es mit der Erklärung nicht. Und so kommt man immer wieder in die Versuchung, eine Erklärung zu finden, die jenseits dieser Kausalität liegt, ja, in einer Form oder anderen. Wir wissen, dass sozusagen die Holocaust-Forschung ist fast so eine neue Religion geworden oder eine neue Mythologie, weil sie immer wieder Erklärungsmodelle produziert, die im Grunde einen völlig mythischen Charakter haben. Und von Anfang an sozusagen Kausalitätserklärungen ausschließen. Und in diesem Sinne ist ja das, was Benjamin sagt, das heißt, es gibt eine reine Gewalt, das ist ein reiner Ausbruch der Vernichtung jenseits aller kausalen Verbindungen, aller Theologie, Teleologie, alle Verbindungen zwischen Mittel und Zweck und so weiter, sondern eine reine Vernichtung per se. Dann scheint es plötzlich eine plausible Erklärung sein und eine Bejahung für Holocaust. Das ist sozusagen für diese Art unerklärbarer Handlung so eine Grundlage unter Umständen. Deswegen Holocaust als Beispiel. Wobei man sicherlich auch an andere dieser solcher Geschichten denken kann. Allerdings hat wiederum Derrida recht, wenn er sagt, diese Theorie von Bataille kann auch eine prophetische Rechtfertigung von Holocaust, als prophetische Rechtfertigung von Holocaust gedacht. Das heißt, irgendwie war so etwas in der Luft. Und so eine Möglichkeit war irgendwo schon auszumachen. Und sozusagen scharfsinnige Autoren haben plötzlich begonnen, mit so einer Möglichkeit überhaupt zu hantieren. Und sicherlich trifft das nicht zu, nicht nur zu für Benjamin, sondern sicherlich auch für Bataille. Ja? Bataille schreibt gerade um die Zeit seinen Text über die aztekische, von ihm erfundene aztekische Zivilisation, und dann plötzlich schreibt er, dass die Vernichtung der Menschen in der aztekischen Zivilisation, die nie so stattgefunden hat, wie er beschreibt, überhaupt, das ist absolutes, das ist aber trotzdem. Und dann schreibt, das geht über alles Rationale, inklusive mythisch Rationale, hinaus. Ja? Das heißt, man kann sozusagen diese Prozedere der Vernichtung und diese Technisierung der Vernichtung auf damalige Stadien und diese sozusagen Flüsse des Blutes und so weiter, auch als Opferstrategie nicht richtig verstehen. Also die Götter haben nach so vielen Opfern auch nicht gefragt. Ja. Das sozusagen, das bricht auch aus der mythischen Ökonomie heraus. Und das war sozusagen nicht damals nicht der Fall. Ja. Das ist nur gekommen in dem Holocaust als eine Variante, zumindest in der Auslegung. Aber es ist interessant, dass in der Literatur der 20er Jahre finden wir Überlegungen, die nachträglich sich als theoretische Modelle für die Erklärung des Holocaustes eignen könnten. Und das bedeutet, dass so etwas wie eine solche Ausbruch der puren Vernichtung und des Vernichtungswillens, so etwas war in der Luft. Das war so irgendwie gedacht. Ja, oder irgendwie war es ein Thema, zumindest für einen Autor.
Aber führt das nicht automatisch dazu, dass ich jede Gewalt, die ich erklären kann, hier sofort eine mythische Dimension zu schreiben? Oder die andere Frage ist, gibt es überhaupt eine Gewalt, die ich ganz erklären kann?
Ja, da kommen wir vielleicht, ich möchte noch einen Schritt machen, ja, da kommen wir zurück. Ich möchte jetzt noch einen Schritt machen. Und zwar, ich möchte das noch einmal lesen, was Derrida hier über Holocaust schreibt und eine gewisse Kritik üben, ja, von mir aus, an dieses Modell, das derridaische Modell, davon ausgehen und dann können wir weitergehen. Das heißt, die Vorstellung, dass man den Holocaust als Entsühnung und unzifferbare Signatur eines gerechten und gewaltsamen Gerichtsentzugs deuten könnte, versetzt uns in ganzen Strecken. Was mich stört hier, ist das Wort Gerechten, weil dieses Wort Gerechten kommt bei Benjamin nicht vor. Gewaltsamen göttlichen Zorns, ja, gerechten aber nicht. Und das ist ja plötzlich, ja, plötzlich hat man das Gefühl, es stimmt was nicht. Und zwar, es stimmt was nicht mit der derridaischen Lektüre von Benjamin von Anfang an. Man kann sogar diesen Punkt ja ziemlich genau ausmachen, wo fast am Ende der Untersuchung des Kommentars noch um Holocaust geht es nicht. Das ist so 111, 112, wer Interesse hat nachzulesen. Da ist wirklich dieser Punkt ja angesprochen, wo Derrida sagt, ja, es gibt also Folgendes bei Benjamin. Es gibt einen mythischen, staatsgründende Gewalt. Mythische staatsgründende Gewalt. Das heißt, ich bin in diesem Freiraum, ich schaffe dieses Gesetz, aber das ist unentscheidbar. Ja, das ist unentscheidbar, was eigentlich hier passiert, und da es unentscheidbar ist, muss ich das entscheiden. Ja, das ist die Figur von das ist die Figur bei Benjamin, das ist die Figur von Carl Schmitt, die wir auch genau studieren wollen. Und übrigens macht Derrida darauf aufmerksam, dass es einen langen persönlichen Brief gibt von Carl Schmitt an Benjamin hinsichtlich dieser Kritik der Gewalt, wo Carl Schmitt sich absolut begeistert äußert und meint, das ist das Beste, was er überhaupt gelesen hat, sozusagen, fast in seinem Leben. Und das heißt, wir haben diese absolute Situation, dezisionistische Situation, Unentscheidbarkeit auf der objektiven Seite, die mir zur absoluten persönlichen Entscheidung zwingt auf der subjektiven Seite. Ja, das ist, was als absoluter Kriegszustand oder absoluter Notstand, ja, der Subjektivität und auch des Staates, dann Carl Schmitt, zumindest ist ja. Auf der anderen Seite aber, und so etwas gibt es ja bei Carl Schmitt nicht, deswegen macht ja sofort Derrida darauf aufmerksam, es gibt doch die Entscheidung beim Gott. Ja? Bei Carl Schmitt, weder bei Carl Schmitt noch bei Heidegger, gibt es eine Möglichkeit, eine Entscheidung überhaupt, weder beim Mensch noch beim Gott. Hier gibt es ja sagt Derrida. Allerdings, sagt Derrida. Hier gibt es ja eine Entscheidung bei Gott, das heißt eine Entscheidung mit der Gewaltanwendung, die über alle unsere Kriterien hinaus, über alle unsere Vorstellungen hinaus und so weiter und so weiter, göttlich, das heißt gerecht sein kann. Allerdings sind wir als Menschen nicht dazu fähig, diese Gerechtigkeit uns anzueignen, und für uns steht diese Gewalt als eine rein äußerliche Gewalt, als eine Gewalt des absolut anderen da. Also da kommt diese berühmte Gerechtigkeit, und an einer anderen Stelle, die wir auch besprechen werden, aber nicht jetzt, nicht in dieser Sitzung, sagt Derrida, die Gerechtigkeit, und zwar die göttliche Gerechtigkeit, das ist die Dekonstruktion, die Dekonstruktion ist die göttliche Gerechtigkeit. Nun, diese Gerechtigkeit gibt es also bei ihm und bei Gott, sie gibt es ja aber bei Benjamin überhaupt nicht. Wenn wir noch einmal lesen den Text von, oder vergegenwärtigen den Text von Benjamin, es gibt zwei Formen der ontologischen Gewalt. Eine ist staatsgründend, epochegründend, gesetzgründend. Und die ist die mythologische. Und die hat eine Grenze. Und die Grenze kommt dort, wo die Staatsgründung und Gesetzgründung sich vollzieht. Der Mythos ist ein Narrativ, das der Anfang hat und das Ende. Ja, es ist eine Erzählung, ja, das nach Benjamin. Es beginnt bei der Revolte und endet bei der Neugründung. Und es gibt eine zweite Gewalt, das ist die göttliche Gewalt, die ist keine narrative Gewalt. Das heißt, sie beginnt nirgendwo und endet nirgendwo. Sie ist auch nicht lesbar in dem Sinne, dass sie sich nicht sozusagen narrativisieren lässt, sondern sie ist eine, sagen wir, reale Möglichkeit, würde ich sagen, oder eine transzendentale Möglichkeit, ist real verstanden, eine Gründung oder eine Gewaltanwendung überhaupt. Das heißt, das ist eine pure Vernichtung, ist das pure Nehmen. Ja? Wie der damals geschrieben hat, Gott gibt nichts, ja, er nimmt nur. Ja, das ist das pure Nehmen, das ist das pure Zerstören, das ist die pure Vernichtung, die dann eine zweite, eine verborgene, aber auch gleichzeitig eine profanere Seite, das geht von beiden Seiten, diese mythische Gewalt ist. Diese mythische Gewalt hat diesen Sinn, ja, hat diese Ausrichtung auf die Stadtgründung, aber jenseits dieses Sinns, und das ist typisch für Benjamin, sehr typisch für Benjamin, das ist Angelus Nordis Thema und so weiter, jenseits alles Ziel, alle Ziele, jenseits alles Sinns, jenseits aller Dialektik, jenseits aller Teleologie, es gibt einfach einen Verlust. Ein purer Vernichtung. Etwas, was nicht aufzufangen wäre, in irgendwelcher Begründung oder Dialektik überhaupt, eine pure Niederlage sozusagen. Ja? Vor dem Gott. Und es ist nicht in Albtraum oder im Traum, wäre Benjamin angefangen, so etwas wie eine Gerechtigkeit zu charakterisieren. Ja? Es handelt sich um das Verlorene, um die Niederlage, um das Vernichtete, um das auf der Strecke Gebliebene. Und zwar ungerecht, aber auch nicht gerecht, gerechtfertigt, nicht legitimiert. Es ist einfach so in dieser ontologisch verstandenen Faktizität. Und eben diesen Verlust macht ja, wie man in seiner Theorie der Geschichte nachlesen kann und so weiter, macht jeden Fortschritt möglich, macht jede Geschichte möglich und so weiter. Das ist die Folie, auf der überhaupt sozusagen die Fortschritte waren und waren der Neugier und so weiter überhaupt geweint. Und das ist etwas, was Derrida merkwürdigerweise nicht sieht. Er sieht diese Denkmöglichkeit nicht und obwohl er den Text liest, sehr genau, und man fragt sich warum, und ich möchte ein paar Konsequenzen daraus ziehen, und zwar weitreichende Konsequenzen. Nämlich, ich würde behaupten, dass rein psychologisch gesehen für Derrida sehr wichtig ist, dass er mit Heidegger angefangen hat, sein Philosophieren und auch weitertrat. Und auch mit dem Gedanken der Epoche. Das heißt, eine von Husserl formulierten und beschriebenen grundphilosophischen Einstellung, die darin besteht, dass man sich alles Urteilens enthält. Und nachdem man sich alles Urteilens enthält, beginnt man eine vorurteilsfreie und auch urteilsfreie Untersuchung. Ja? Das ist sozusagen eine existenzielle Bedingung der philosophischen Untersuchung überhaupt. Ja, dass die Philosophie beginnt mit dem Akt der Epoche. Die Philosophie beginnt mit dem Akt des Zurücknehmens jedes Urteils. Und Derrida zitiert auch diese Figur der Epoche hier in dieser Schrift, in dieser in diesem Kommentar. Und was kann man dazu sagen? Er sagt das nicht direkt. Er verliert plötzlich sozusagen, das heißt nicht, er verliert nicht diesen Faden, aber er verfolgt diesen Faden nicht mehr, obwohl er sozusagen einen Wink macht in diese Richtung, aber geht nicht weiter. Wenn ich sage, revolutionäre Situation ist nicht möglich, Epoche ist auch nicht möglich. Und Philosophie ist auch nicht möglich. In dem Sinn. Wenn ich sage, es ist nicht möglich, sich allen Urteilen zu enthalten, dann bedeutet es nicht nur ein politischer oder sozialer oder juristischer Neubeginn, auch der philosophische Neubeginn ist nicht möglich. Nun, wenn ich ja diese Skepsis, also dieser Unglaube an die Möglichkeit des philosophischen Neubeginns, beginnt schon mit Heidegger, bei Heidegger bleibt aber, und das ist das Entscheidende, diese Figur des Gründers, und das sagt auch Derrida, diese Figur des großen Mannes, ja des Gründers des neuen Zeitalters bestehen. Nicht nur in der Rektoratrede, die hier in diesem Sinne Derrida zitiert, sondern auch überall geht es Heidegger um das wesentliche Denken, die wesentliche Kunst, wir haben das alles thematisiert im letzten Semester. Das heißt, es handelt sich um die Akzeptanz eines Geschicks des Seins, eine Schenkung des Schicksals, eine Schenkung des Vaters, die mir erlaubt, wenn ich diese Schenkung bekommen habe und die akzeptiert habe, mir erlaubt, eine Neugründung zu vollziehen auf allen Gebieten der menschlichen Existenz, sei es Kunst, sei es Wissenschaft, sei es Gesetz, sei es was anderes. Das ist dieses epochale Denken, ja, dieses epochale Geschehen, von dem Heidegger spricht. Das heißt, nicht ich als Subjekt der philosophischen Epoche oder als Subjekt des revolutionären Handelns bin derjenige, der entscheidet darüber, sozusagen wie es weitergeht, sondern dieser Schwebe, ja, diese Gewalt ausüben, dieses Walten, die geschehen schon. Die finden schon Platz. Die finden aber Platz außerhalb meiner Subjektivität. Ich bekomme nur die Resultate, die Ergebnisse. Und die muss ich akzeptieren. Und meine Größe als Philosoph, als Denker, als Künstler, als Staatsgründer, als Politiker, als Militärchef besteht darin, sie zu verstehen, dass es eine Schenkung ist und ihr zu folgen. Und das ist etwas, was sicherlich Derrida provoziert, von Anfang an provoziert hat. Und so spricht er ganz am Anfang in seinen Schriften über das Boulevardier sagen wollen, über diese Intention in Richtung eines neuen Philosophierens, über diesen Entwurf einer neuen Gründung in der Philosophie, in der Sprache und kämpft dagegen oder sozusagen nimmt das ein bisschen zurück. Und sagt eben, wie er jetzt gesagt hat, in Bezug auf das Gesetz und. Es gibt eine Rhetorik der Sprache, der Entwurf ist immer ein Entwurf und wiederholt sich, der Entwurf kann nicht ganz neu sein. Also diese Figur eines neuen Denkers, diese Figur eines neuen Menschen, diese Figur eines wesentlichen Philosophen, der diese Schenkung sozusagen aus dem reinen Walten des Seins bekommt und dann sozusagen in der Sprache investiert. Das sind reine mythische Vorstellungen. Eigentlich ist dieser wesentliche Denker von Anfang an gefangen in der Rhetorik der Sprache, wie wir sie kennen, immer schon. Das alles, was er sagt, unterliegt strukturellen Gesetzen dieser Sprache. Sein Entwurf wiederholt sich. Das ist ja auf der einen Seite, ist er mit Heidegger gegen die Strukturalisten. Deswegen Poststrukturalismus, deswegen Dekonstruktivismus. Das heißt, er glaubt mit Heidegger nicht, dass wir unsere Sprache völlig kontrollieren können. Dass die Sprache eine Maschine ist. Dass wir nicht sagen können, was in der Sprache schon nicht erhalten ist. Auf der anderen Seite aber glaubt er mit Heidegger nicht, an das neue Wort, sozusagen, das mir direkt vom Schicksal geschenkt werden könnte und das die geltende Sprache übersteigen würde. Für ihn ist es eben beides korrumpiert. Ja? Die Sprache funktioniert nie so richtig, ja, es kann sicherlich vieles schief gehen, aber auch das neue Wort, ja, ist so nicht richtig neu und geht auch irgendwie schief und gefangen schon existierende Rhetorik. Also beide versuchen, aber es klappt nicht und so weiter. Das alles überträgt er auf Benjamin. Nun, der Unterschied zwischen Benjamin und Heidegger besteht darin, dass bei Benjamin dieses Boulevardier gar nicht stattfindet. Das heißt, was er beschreibt als mythische Gewalt, das heißt eine Stummheit, die zur Rede führt, ja? Das ist die Figur der Romantik, das ist Figur des Mythischen, das ist die heideggerianische Figur. Der wesentliche Denker sitzt in einer Hütte und schweigt. Er schweigt zwar, warum schweigt er? Um das nicht zu sagen, was alle anderen sagen, um sich dem Gerede zu entgehen, allgemeinen Gerede zu entgehen. Aber dieses Sammeln und sich Sammeln im Schweigen, passiert im Boulevardier, ja? Das heißt in der Bereitschaft und der Ausrichtung auf das neue Sagen, auf die Sage. Ja, die Sage, wie Heidegger sagt, unterscheidet sich von dem Gerede. Ja? Das Gerede, das was alle sagen immer schon, und das Sage ist das, die Sage ist das, was der wesentliche Denker in seiner schweigenden Sammlung, sozusagen Selbstsammlung, aussagt. Das passt also haargenau in die Figur der mythischen Gewalt in der Tat bei Benjamin, passt aber absolut nicht in die Figur der göttlichen Gewalt. Und in der Figur der göttlichen Gewalt passiert kein Schweigen als Rede, sondern alles wird als eine Form des Schweigens begriffen, auch wenn man redet, auch das Gerede, auch diese Sage. Es ist sozusagen eine andere Ökonomie, die nur die Verluste sieht. Sie sieht die Verluste nicht als Vorbereitung zum Gewinn. Es geht nicht darum, dass man etwas, eine Absage erteilt, damit man dann zum Besseren kommt, zum Wesentlichen kommt. Man schwört sich dem Oberflächlichen ab, um zum Wesentlichen zu kommen. Diese Figur ist die Figur der mythischen Gewalt. Und das ist die heideggerianische Figur. Weil Benjamin bekämpft Derrida den falschen Gegner. Denn es geht Benjamin nicht darum, dieses Schweigen zu instrumentalisieren für eine neue Offenbarung. Es geht darum, bei jedem Akt des Sprechens oder bei jedem Akt des gesetzlichen Handelns unwiederbringliche Verlust zu thematisieren, als solche zu sehen und so zu lassen, wie es ist, ja, so zu akzeptieren, wie es ist. Also gar nicht zu versuchen, einzubuchen in irgendwelche so oder so verstandene dialektische Ausgleich. Ja, sondern so lassen, wie es ist. Und dieser sozusagen dialektisch, existenziell und unkompensierte Verlust, ja, der jetzt von Benjamin thematisiert wird, als eine reine Gewalt, was wäre dann in Bezug auf die Sprache? Ich habe gesagt, ich möchte weitreichende Konsequenzen daraus ziehen. Ja? Und das ist die weitreichende Konsequenz. Wenn man jetzt von diesem Paar Gesetz Gewalt, ja, es übergeht auf ein anderes Paar, und das ist Sprache und Denken, dann sieht man eine absolute Analogie. Ja? Was ist das Denken? Ist das Denken ein Applizieren der Sprache? Das heißt, meine Fähigkeit, richtig zu sprechen,